Hallo und herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens. Unser Podcast versucht, thematisch eng am Puls der Zeit zu bleiben. Aktuell entwickelt die Bundesregierung in hoher Schlagzahl sehr grundsätzliche Positions- und Strategiepapiere, die wir hier inhaltlich beleuchten wollen, wie in der letzten Folge die Kraftwerkstrategie. Ende Februar kamen die Eckpunkte der Carbon-Management-Strategie auf die politische Bühne. Keine drei Wochen, nachdem die EU-Kommission ihre Perspektive für eine europäische Carbon-Management-Strategie auf den Tisch gelegt hatte. Viel los bei CCUS, Herr Möhring. Über die Notwendigkeit von Carbon-Management zur Erreichung der Klimaziele und auch über die politischen Widerstände haben wir ja bereits in der Podcast-Episode 25 gesprochen. Das war im Juli letzten Jahres. Wir wollen das heute nicht wiederholen, sondern uns auf die Einordnung der aktuellen politischen Initiativen konzentrieren.
Ja, moin Frau Ahrens. Ja, wo wollen wir anfangen?
Vielleicht ganz grundsätzlich und in aller Kürze. Was leistet eine Carbon-Management-Strategie und warum brauchen wir sie eigentlich?
Ganz grob. Bei der Carbon-Management-Strategie geht es darum, CO2-Mengen aus der Atmosphäre zu holen und sie entweder als Rohstoff zu nutzen oder unterirdisch zu lagern. Also kurz, wie Sie haben es gesagt, CCUS. Wirtschaftsminister Habeck fasst das so zusammen, finde ich, passt prima. Besser CO2 in der Erde als in der Atmosphäre. Und jetzt wurde dann noch zusätzlich gesagt, wir brauchen das, um die Klimaziele zu erreichen.
Ist die Frage nach der Notwendigkeit mit dem neuen Strategiepapier der Bundesregierung geklärt? Und wie gehen wir in die Umsetzung?
Ja, ich würde mal sagen, ein entschiedenes Jein. Das heißt, die grundsätzliche Notwendigkeit, ja, die ist erkannt. Unsicher bin ich, in welchem Umfang dieses neue Werkzeug zur Dekarbonisierung eingesetzt werden soll und mit welcher Entschlossenheit die Umsetzung dann erfolgt. Das ist aber auch okay, da stehen wir erst am Anfang der Entwicklung. Und bei aller Klarheit von Minister Habeck, hat er damit seine Partei hinter sich? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich sehe übrigens auch die SPD in dieser Frage nicht als homogene Gruppe. Also mein Jein beschreibt das, glaube ich, auch in dieser Hinsicht.
Dann lassen Sie uns hier inhaltlich näher reingehen. Was genau liegt denn auf dem Tisch?
Ja, also zu den Kernpunkten dieses Eckpunktepapiers. Ganz wichtig natürlich erstmal die grundsätzliche Feststellung, wir brauchen CCUS. Bisschen genauer dann, also insbesondere wird das festgelegt für unvermeidbare CO2-Emissionen, also wie sie bei der Zement- oder Kalkherstellung oder bei der Müllverbrennung unvermeidbar, tatsächlich technisch unvermeidbar anfallen. Aber eben auch bei solchen Industrien, bei denen uns, und so heißt es in dem Papier, eine Umstellung auf Elektrifizierung oder Wasserstoff absehbar noch nicht wirtschaftlich möglich ist. Und last not least, CCUS soll auch bei Gaskraftwerken möglich sein, nicht aber bei Kohlekraftwerken.
Und wie sieht es in Bezug auf die Infrastruktur aus?
Ja, da heißt es, Ziel sei der Aufbau eines privatwirtschaftlich betriebenen CO2-Transportnetzes, das dann im europäischen Kontext entwickelt wird.
Und die Einlagerung auch in Deutschland? Das ist ja bisher verboten.
Ja, in der Tat. Das ist eine sehr interessante politische Verschiebung auch. Die Offshore-Einlagerung, also in der Nord- oder Ostsee, die soll in Deutschland ausdrücklich ermöglicht werden. Und die Bundesregierung betont ebenso ausdrücklich, dass Deutschland als größter CO2-Emittent in Europa mehr Verantwortung für seine CO2-Emissionen insgesamt übernehmen will.
Sind wir wirklich das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß? Wie groß ist denn unser Anteil?
Ja, also in 2022 waren es mehr als 20%. Ich meine, wir sind die größte Volkswirtschaft in der EU und dann ist das insofern also auch bei 80 Millionen Bewohnern hier keine Überraschung. Aber es ist gut, dass wir uns hier auch zu unserer eigenen Verantwortung bekennen. Übrigens ausdrücklich verbunden mit der Aussage, dass eine Einlagerung in Deutschland unsere Abhängigkeit diesbezüglich reduziert.
Sie sprechen jetzt nur von Nord- und Ostsee. Was ist denn mit der CO2-Einlagerung an Land?
Ja, interessanter Punkt, würde ich jetzt mal sagen. Also das bleibt verboten aus Sicht des Papiers, aber die Bundesregierung stellt den Bundesländern in Aussicht, wenn sie wollen, jeweils für ihre Region auch CO2-Einlagerung onshore zu ermöglichen. Und neudeutsch heißt das dann ganz schick, ein Opt-in für die einzelnen Länder. Also ich bin da sehr gespannt.
Damit ist ja schon eine ganze Reihe wesentlicher Punkte beschrieben. Was bleibt denn inhaltlich offen?
Ja, in der Tat. Die Bundesregierung hat eine Lösung auf den Tisch gelegt, die vor 2 Jahren wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Ja, also das muss man einfach mal festhalten. Der Grund ist ganz klar die klimapolitische Einsicht, wir brauchen CCS oder CCUS. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Die Politik reagiert auf Fakten und zwar in einem Bereich, der ihr sicherlich nicht leicht gefallen ist. Schließlich war CCS aus klaren politischen Gründen verboten und damit wird jetzt aufgeräumt und das ist auch absolut anzuerkennen.
Wichtiger Punkt. Aber nochmal, was bleibt offen?
Ja, also ob dieses Regierungskonzept auch bei den Regierungsparteien fliegen wird, bleibt zunächst mal abzuwarten. Ich hatte das hier angedeutet. Konkret wird es jetzt aus meiner Sicht um folgende Punkte gehen müssen. Welchen Industriesektoren wird die CO2-Abscheidung konkret zugestanden? Hier brauchen diese Sektoren Planungssicherheit, ja? Und ja, wer konzipiert das CO2-Netz und wer baut es dann? Wo wird konkret eingelagert? All das bestimmt letztlich die Infrastruktur mit, also insbesondere die CO2-Transportnetze. Und last not least, CCUS wird nicht ohne staatliche Finanzierung funktionieren. Wie sehen die Eckpunkte dafür aus? Also es gibt noch einiges zu klären, aber bei gutem politischem Willen und wohlverstandenem Handlungsdruck halte ich das für absolut machbar.
Dann tasten wir uns da mal ran. Konkret zu den Bereichen, in denen CO2 abgeschieden werden soll. Wie sollte das geregelt werden?
Es gibt Bereiche, in denen CO2-Emissionen rein technisch unvermeidbar sind. Zement, Kalk, Müllverbrennung, die sind gesetzt. Also wie die Regierung richtig feststellt, geht es aber auch um solche Emissionen, bei denen der Einsatz von Strom oder Wasserstoff absehbar nicht kosteneffizient darstellbar sind. Und dann gibt es aus meiner Sicht Bereiche, bei denen der Einsatz der emittierenden Technologie schlicht weiter erforderlich ist. Also sozusagen systemisch unvermeidbare CO2-Emissionen. Nehmen Sie die konventionelle Stromerzeugung, solange wir sie noch brauchen. Ja, und warum sollte die erfasst werden? Auch hier entstehen Emissionen, die sich dann aus unterschiedlichen Gründen nicht vermeiden lassen. Wobei die Bundesregierung, das ist eine politische Entscheidung, die Kohleverstromung ausdrücklich von CCS ausnimmt.
Wichtiger Punkt. Ist das denn klug, die Kohlekraftwerke rauszunehmen? Klingt für mich politisch motiviert.
Ja, ist es sicher auch, aber machen wir uns nichts vor. Wenn der Kohleaufstieg bis 2030 oder wenige Jahre danach wie geplant gelingt, da muss man sich fragen, ob man dann vorher bei all dem Vorlauf auch noch CCS machen will an den Kohlekraftwerken. Aber zurück zur Frage der Unvermeidbarkeit. Ja? Es geht um die notwendige Reduzierung von CO2-Emissionen. Überall dort, wo wir noch nicht CO2-neutral agieren können, sind CO2-Emissionen letztlich unvermeidbar. Das ist eben nicht nur rein technisch, das ist auch wirtschaftlich oder von der Skalierung her. Wo eine kosteneffiziente CO2-Abscheidung möglich ist, sollte diese in Betracht gezogen werden. Das ist dann für mich aktiver Klimaschutz. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir uns in Deutschland im Konzert unserer europäischen Nachbarn, inklusive der EU insgesamt, auch wiederfinden. Und da brauchen wir dann schon eine europäische Perspektive.
Das möchte ich aufgreifen. Wie sieht das die EU oder unsere europäischen Nachbarn denn?
Es ist eine klare Vorgabe der Beschlüsse auch aus der Klimakonferenz Ende letzten Jahres, also von COP28, dass es bei CCUS vorrangig um schwer vermeidbare CO2-Emissionen gehen soll. Also in dem offiziellen Dokument, particularly in hard-to-abate sectors. Also nicht unvermeidbar, sondern schwer vermeidbar und das auch nur insbesondere. Also gerade keine Exklusivität für rein technisch unvermeidbare Emissionen. Das ist immer ein wichtiger Startpunkt. Und in dieser Logik bewegt sich dann auch die EU-Kommission in ihrer Carbon-Management-Strategie vom Februar 2024. Und da kann und ich glaube auch will Deutschland nicht ausscheren. Ja, wie sollte das denn auch funktionieren? Und genau in diesem Kontext sehe ich das auch, was hier jetzt vorliegt.
Lassen Sie mich mal bei den Kritikern bleiben, die sich allein auf technisch unvermeidbar fokussieren. Was ist deren Argument, außer dass sie es nicht wollen?
Ja, und da ist bei vielen schon mehr als nur will ich nicht Ideologie, möchte ich das mal nennen. Ganz konkret geht es auch darum zu verhindern, dass ein großflächiger Einsatz von CCUS den Umbau der Industrielandschaft hin zu grünen oder klimaneutralen Energieträgern letztlich verhindert oder behindert oder verlangsamt. Ja? CO2-Abscheidung als Ersatz für eine Umstellung auf Wasserstoff oder grünen Strom, das soll nicht sein.
Hört sich erstmal doch sehr plausibel an.
In der Tat, also man muss sich das genau anschauen. Und wenn hier echte Dilemmasituationen entstehen, also wenn CCUS und neue grüne Technologien zu annähernd gleichen Bedingungen verfügbar sind, dann ganz klar ist der Vorrang für Grün sicherlich sehr sinnvoll. Aber dort, wo das nicht funktioniert, plädiere ich für den Vorrang von Klimaschutz. Wir müssen runter mit den CO2-Emissionen. Und wir können doch auch nicht einfach die Hände in den Schoß legen und ganzen Industriesektoren sagen, wir haben zwar absehbar keine wirtschaftliche grüne Lösung verfügbar, aber CCUS, das bekommt ihr auch nicht. Ja, das funktioniert. Das wäre ehrlich gesagt auch in der Ankündigung schon ein weiterer Sargnagel für die deutsche Industrie insgesamt. Hier muss jetzt genau abgewogen werden und zwar nicht ideologisch, sondern mit Blick auf die technischen Möglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit. Das liegt im objektiven Interesse der großen industriellen Emittenten in Deutschland und damit der Volkswirtschaft insgesamt. Und die Möglichkeit zur wettbewerbsfähigen CO2-Minderung ist ein zentraler Standortfaktor. Genau wie die Höhe der Energiepreise heute. Nicht mehr und nicht weniger.
Muss das eigentlich alles jetzt entschieden werden? Können wir nicht einfach mal klein anfangen?
Ja, wenn es so schön wäre. Wenn diese Fragen zu Beginn offen gelassen werden, dann haben wir einen neuen Bereich von Ungewissheit bei der Transformation. Sicherlich ein weiterer Grund für Abwanderung von Industrie und ausbleibende Investitionen, die schlicht in andere Länder verlagert werden. Aber es ist ja nicht nur das, da kommt noch was dazu. Wenn wir nicht frühzeitig Klarheit darüber entwickeln, wer CO2 abscheiden wird, dann können wir nicht vernünftig planen, welche Infrastruktur wir für den Transport oder die Speicherung benötigen. Es sei denn, wir machen es wie beim Wasserstoff und planen ganz einfach und bewusst groß. Aber das ist natürlich auch teuer. Und noch ein Punkt. Wir reden ja leider bei politischen Entscheidungen zu selten über Kosten und Preise. Eines ist natürlich klar. Wenn man nur die Bereiche Zement, Kalk und Abfall einbezieht, dann hat das natürlich einen ganz anderen Skalierungseffekt in der Infrastruktur, als wenn man auch weitere Industriezweige oder weitere Regionen auch mit einbezieht. Also nur zur Einordnung. Wir reden bei Kalk, Zement und Müllverbrennung zusammen über rund 5%. Immerhin, aber eben auch nur der deutschen Emissionen. Würde man CCUS darauf reduzieren, würde das auch die spezifischen CCUS-Kosten für diese Industrien insgesamt in die Höhe treiben. Und ich kann nur raten, die einzelnen Elemente der Kabelmanagement-Strategie frühzeitig mit Euros zu versehen. Ja, wir müssen wissen, was es kostet. Sonst haben wir am Ende eine Kostenbasis, die volkswirtschaftlich schlicht nicht tragbar ist.
Zu den Kosten möchte ich auch noch kommen, Herr Möhring. Aber erstmal zur CO2-Einlagerung, die jetzt offshore erlaubt werden soll. War ja bisher verboten. Was können wir eigentlich in Deutschland darstellen und wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ja, zunächst mal zu den Lokationen. Die Regierung bezieht sich auf die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone, die AWZ, wie man so schön sagt. Das ist dann außerhalb der 12-Meilen-Zone. Technisches Neuland ist die CO2-Einlagerung natürlich nicht. Das hat ja auch die Regierung ausdrücklich festgestellt und darüber haben wir ja schon letztes Jahr im Juli ausführlich gesprochen. Fakt ist, dass die notwendigen Einlagerungsreservoirs in der deutschen Nordsee zum Beispiel neu erschlossen werden müssen. Das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel befasst sich seit Jahren mit den Potenzialen in der deutschen Nordsee. Und sie sehen eine Kapazität von 3 bis 10 Milliarden Tonnen CO2. Also nehmen wir mal an, es wäre am unteren Ende dessen, was erwartet wird, also zum Beispiel 3 Milliarden Tonnen CO2. Dann könnte man, wenn man die Zahlen von 2022 zugrunde legt, knapp 100 Jahre die CO2-Emissionen der Zement-Kalk-Industrie und der Müllentsorgung einlagern. Und rein theoretisch könnte man 15 Jahre lang die gesamten CO2-Emissionen der deutschen Industrie einlagern.
Das sind ja riesengroße Potenziale. Aber ist denn die Technik überhaupt schon zuverlässig verfügbar?
CO2-Einlagerung ist eine weltweit absolut hinreichend erprobte Technologie. Also sie wird maßgeblich von den Öl- und Gasproduzenten vorangetrieben, die über das geologische Know-how und die notwendige Erfahrung bei der Entwicklung und dem Betrieb der Speicherinfrastruktur verfügen. Also, und in Deutschland, das ist dann unsere Realität, da war es den Unternehmen in den vergangenen Jahren aufgrund des Verbotes verwehrt, derartige Projekte zu entwickeln. Aber das sind ja international agierende Unternehmen. Schauen wir also mal die beiden großen deutschen Operator an, also ExxonMobil und Wintershall Dea. ExxonMobil beschäftigt sich seit weit über 20 Jahren mit CCS und war auch an der ersten CO2-Einlagerung in den 90er Jahren in Norwegen, also dem heute für CCS so gut bekannten Sleipner-Feld beteiligt. Derzeit investiert ExxonMobil viele Milliarden Dollar in CCS im Golf von Mexiko. Und Wintershall Dea auf der anderen Seite ist vor einigen Jahren nach Dänemark gegangen, unter anderem, um dort Projekte zur CO2-Einlagerung zu entwickeln und ist hier, ich glaube, das kann man sagen, in Europa mitführend. Ja? Also wenn Deutschland für die Einlagerung bereit ist, ja, dann werden die Unternehmen das auch umsetzen. Und natürlich können sich auch andere international tätige Unternehmen um Lizenzen bemühen.
Was muss denn konkret geschehen, damit es jetzt losgehen kann?
Naja, offensichtlich müssen die notwendigen Gesetzesänderungen gemacht und umgesetzt werden. Ja? Insbesondere die Aufhebung des bisherigen Verbotes. Und ich denke, dass die Regierung diese Aufgaben sehr gut erkannt und auch beschrieben hat. Ja? Wichtig wäre aber zum Beispiel auch, dass die Raumplanung CCS entsprechend berücksichtigt und die notwendigen Verfahren beschleunigt durchgeführt werden können. Und wichtig ist nun politisch auch ehrlich gesagt Klarheit, dass es wirklich losgeht. Also bitte nicht weitere Studien und Analysen, die der Staat in Auftrag gibt, sondern die Eröffnung der Möglichkeit, die Projekte in der deutschen AWZ zu betreiben. Die Unternehmen werden natürlich unter Aufsicht der zuständigen Behörden die notwendigen geologischen und technischen Vorarbeiten leisten. Und was es zusätzlich braucht, ist wie in vielen anderen Bereichen auch Planungssicherheit für die Upstream-Projekte, also die Einlagerung selbst. Aber machen wir uns nichts vor. Es muss auch Gewissheit geben, dass die vorgelagerte Wertschöpfungskette aufgebaut wird. CO2-Abscheidung und Transport an die Küste und darüber hinaus. Und das alles gleichzeitig zu schaffen, ist eine gewaltige Aufgabe. Und machen wir uns vor, die Zeit drängt.
Wenn wir doch aber so große Kapazitäten in der Nordsee haben, Herr Möhring, muss dann Onshore-CCS wirklich sein?
Man kann alles Mögliche machen und sich nur auf Offshore verlassen, wenn man genug Geld hat, letzten Endes. Ja, wer Onshore ausschließt, verursacht höhere Kosten. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie sind ein süddeutscher Zementhersteller, der jetzt an die Nordsee transportieren muss und dann bis hoch in die Nordsee das Ganze auch noch verbringen muss. Dafür müssen CO2-Pipelines quer durch Deutschland gelegt werden, nicht? Das ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, jedenfalls dann nicht, wenn es kostengünstigere Einlagerungsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Ja? Da könnte man jetzt ordnungspolitisch sagen, ja, aber ich mache einfach mal alle Transporte gleich teuer. Und alle kriegen den gleichen Tarif, also wie bei der Post mit einer Briefmarke. Ja? Aber Fakt ist, an den volkswirtschaftlichen Gesamtkosten, also überhöhten Gesamtkosten, ändert sich dadurch nichts. Also nochmal mein Petitum, wir sollten frühzeitig Preisschilder an die eine oder andere Entscheidung, die jetzt zu treffen ist, kleben. Ja, unsere Nachbarländer Dänemark und Polen haben sich zum Beispiel für Onshore-CCS klar entschieden. Und aus meiner Sicht geht es um eine informierte Entscheidung nach pragmatischer Abwägung und bitte, bitte ohne Vorfestlegungen. Sonst haben wir wieder einen Fall, in dem sich die Politik einer Debatte entziehen will, was dann zu vielen zusätzlichen Milliarden an Kosten führt, ohne dass es einen echten Zusatznutzen gibt.
Auf was für einen Fall spielen Sie da konkret an?
Naja, ich meine, wir erinnern uns alle noch gut an die berühmten Erdkabel für die HGÜ-Stromtrassen, mit denen in einigen Bundesländern die besorgten Bürger beruhigt werden sollten. Ja, Tatsache ist, dass die Erdverkabelung die Kosten verdreifacht. Wenn ich jetzt neulich hier Herrn Kapferer, den Geschäftsführer des großen Stromnetzbetreibers 50 Hertz, richtig verstanden habe. Wie gesagt, mehr Kosten in Milliardenhöhe ohne zusätzlichen Nutzen. Und das müssen wir Kunden bezahlen. Ja, irgendwo hängen ja die Kosten nachher. Spätestens seit dem Verfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse sollten wir uns meiner Ansicht nach einig sein, dass wir einen kosteneffizienten Umbau brauchen.
Immerhin gibt es ja die Möglichkeit von Onshore-CCS über ein Opt-in für die Bundesländer. Ihre Meinung dazu?
Politisch ist das, finde ich, erstmal ein eleganter Weg, die Länder mit ins Boot zu holen. Ja? Gleichzeitig sagt die Bundesregierung in dem Papier schon sehr deutlich, dass sie selbst das Thema nicht angehen will. Und das, was für mich auch wieder zeigt, wie politisiert die Diskussion ist. Also hier werden gerade munter Bälle über den Zaun geworfen. Aber mal abseits von Bund-Länder-Debatten, Landesregierungen, die hier jetzt aktiv werden wollen, müssen das aus meiner Sicht auch rechtzeitig tun, denn wir brauchen eine Infrastrukturplanung für das CO2-Leitungsnetz. Ja? Und die Ausmaße des Pipeline-Netzes hängen natürlich auch davon ab, wo die CO2-Einlagerungsstätten sind. Und ich erwarte da ehrlich gesagt, dass einige Länder hier Onshore-Konzepte entwickeln, um ihrer Industrie echt zu helfen.
Da können wir offenbar sehr gespannt sein. Ein anderer Aspekt. Wie müssen wir uns den Bau des CO2-Pipeline-Netzes denn vorstellen? Also von Emittenten irgendwo in Deutschland bis hin zur Nordsee? Ist das dann ähnlich, wie wir es vom Erdgasnetz oder demnächst vom Wasserstoffnetz her kennen?
Ja, also wenn wir es kostengünstig angehen wollen, das sollten wir mal vermuten, dann wird es in der Form funktionieren müssen. Ja, ein Pipeline-Netz, das die wesentlichen Emittentengebiete verbindet mit den Einlagerungsorten, also insbesondere in der Nordsee. Und Pipeline-Unternehmen machen sich ja bereits konzeptionell auf den Weg. Also OGE, das ist einer der großen deutschen Erdgastransporteure und zukünftig auch einer der wesentlichen großen deutschen Wasserstofftransporteure, die haben bereits in 2022 ihre Perspektive für ein CO2-Netz in Deutschland auf den Tisch gelegt. Ja? Und nun, mit dem Strategiepapier der Regierung auf dem Tisch, wird man sich da sicherlich sehr viel intensiver mit befassen.
Die erforderliche Expertise für die Erstellung eines Pipeline-Netzes ist also vorhanden.
Ja, natürlich. Da ist alles da. Viel wichtiger wird jetzt die Debatte, wie groß dieses Netz sein sollte und wo es konkret langgehen soll. Hatten wir ja angesprochen. Es geht ganz wesentlich um die Definition der Industrien, die mit CCS dekarbonisiert werden sollen und damit die Regionen in Deutschland, um die es schwerpunktmäßig geht. Und es geht, wie gesagt, um die Einlagerungsorte.
Okay, ein weiterer Punkt. Der Regierungsentwurf spricht ja von einer privatwirtschaftlich betriebenen Infrastruktur. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Auch privat finanziert?
Pipeline-Projekte sind dann wirtschaftlich und damit auch privat finanzierbar, wenn bei entsprechender Auslastung und angemessenen Tarifen genügend Geld verdient werden kann. So weit, so gut. Das ist mal der Startpunkt. Beim CO2-Netz werden wir in ähnliche Debatten kommen wie beim Wasserstoffnetz. Also ein Startnetz muss finanziert werden und es ist zu erwarten, dass der Hochlauf der CO2-Transporte und damit auch die Auslastung der Pipelines nicht von heute auf morgen in dem gewünschten Ausmaß da erfolgen wird. Und das wird im Prinzip nicht anders sein, als wir es auch für den Wasserstoff ja erwarten. Und entsprechend müssen Mechanismen entwickelt werden, die diese Unsicherheit so abfedern, dass sich genügend private Investoren finden. Also wirklich ein Parallelfall zum Wasserstoff.
Heißt im Klartext, Herr Möhring, Staat muss auch diesen Hochlauf wirtschaftlich absichern, oder?
Also ja, nein, Frage, ja, kann ich mir eigentlich wirklich anders nicht vorstellen. Ja, und wir kennen ja die Diskussion aus dem Wasserstoffhochlauf. Risiken und Erträge müssen aus Sicht privater Investoren in einem angemessenen Verhältnis stehen, sonst investieren sie woanders. Ja, gleichzeitig muss eine Regulierung entwickelt werden, die es den CO2-Emittenten ermöglicht, mit kostendeckenden Tarifen umzugehen. Ja, und da gibt's natürlich auch eine Reihe offener Fragen. Aber alles machbar, solange wir nicht glauben, dass das alles durch Marktdynamik und ohne staatliche Unterstützung schon laufen wird.
Sie sprechen immer wieder den Wasserstoff als Parallelfall an. Haben wir auch hier das Henne-Ei-Problem? Wie kann man denn dafür sorgen, dass sich die ganze Wertschöpfungskette parallel entwickelt?
Ja, schauen wir auf den Wasserstoff. Also die Bundesregierung hat meiner Ansicht nach im Zusammenhang mit dem politischen Prozess zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft vieles richtig gemacht. Ja, und vergleichbar sollten wir auch hier vorgehen. Wir brauchen ein integriertes CO2-Gremium, das alle Elemente und Parameter entlang der Wertschöpfungskette und deren Erfolgsfaktoren diskutiert und dort dann auch festlegt. Und damit wird es möglich, parallel alle Elemente der Wertschöpfungskette zu entwickeln und auch die notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Sollte das nicht gemacht werden, dann ist auch mein Optimismus eher begrenzt.
Dann kommen wir noch zum Thema Geld und Kosten. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Kann es für deutsche Emittenten eine wirtschaftlich vertretbare Einlagerung von CO2 geben? Wer trägt dann letztendlich die Kosten?
Das Strategiepapier der Bundesregierung erhält zu konkreten Kosten jetzt erstmal nichts, unterstellt aber zu Recht einige wichtige Eckpunkte. Ja, also wir müssen raus aus CO2 und wem das nicht gelingt, der muss CO2-Zertifikate kaufen. Die Kosten dieser Zertifikate sind also gewissermaßen kostenmäßig ein Benchmark für die Wirtschaftlichkeit von CCUS. Ja. Nach Einschätzung des Internationalen Öl- und Gasverbandes IOGP werden da Kosten insgesamt aufgerufen von 130 bis 230 Euro die Tonne CO2. Ja, und die Bandbreite übrigens hängt insbesondere ab von Transportentfernungen und Kosten der Einlagerung. Und aktuell, 130 bis 230, ist das natürlich weit oberhalb eines CO2-Preises, der gerade bei 60 Euro die Tonne liegt. Aber machen wir uns nichts vor, bei den erwarteten steigenden CO2-Preisen mag das durchaus auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten realistisch sein. Aber da ist natürlich vieles ungewiss im Moment. Die Bundesregierung selbst erwartet, dass Wirtschaftlichkeit zu Beginn nicht gegeben sei und daraus ergibt sich dann eben auch der Finanzierungsbedarf.
Was erwarten Sie jetzt in der politischen Debatte?
Ich hoffe, dass alle Parteien die Notwendigkeit einer pragmatischen und raschen Einigung sehen und entsprechend handeln. Ja? Und einige müssen da jetzt über ihren Schatten springen. Gelingt das nicht, dann laufen wir Gefahr, dass das Carbon-Management-Konzept nicht tragfähig ist und in dieser Legislaturperiode nicht verabschiedet wird oder, ich sag mal, inhaltlich nicht machbar verabschiedet wird. Und dann müsste die nächste Regierung im einen oder anderen Fall im Endeffekt wieder von vorne anfangen. Ja, also für mich ist das echt ein Worst-Case-Szenario aus Sicht der vielen industriellen Emittenten, die eben, wir haben es angesprochen, auch auf Klarheit und Planungssicherheit angewiesen sind.
Herr Möhring, warum schaffen das unsere Nachbarn, zum Beispiel die Niederländer oder die Dänen? Die sind doch auch für ihre offene und kontroverse Meinungsbildung bekannt. Trotzdem sind sie uns um Jahre voraus. In Dänemark auch mittlerweile schon mit Onshore-CO2-Einlagerung.
Ja, also erstmal meine wirklich ganz, ganz persönliche Sicht auf die Dinge. Diese beiden Länder sind, sobald ein volkswirtschaftliches Problem erkannt ist, sehr offen, natürlich für die kontroverse Diskussion, aber gleichzeitig bleiben die immer orientiert an pragmatischen und volkswirtschaftlich sinnvollen Lösungen. Und das ist der Unterschied. Hier in Deutschland ist da leider allzu oft eine mehr oder weniger ideologische Vorprüfung vorgeschaltet, die dann bestimmte Optionen nicht mehr ernsthaft in den Lösungsraum aufnimmt. Und dann stehen wir ohne Lösung da oder jedenfalls ohne pragmatische Lösung, die wirklich volkswirtschaftlich weiterhilft.
Sehr interessanter Punkt. Verdient für mich meine eigene Podcast-Episode, würde ich sagen. Aber runden wir für heute lieber dieses Thema noch ab. Wie geht denn die EU-Kommission das an, jetzt mit ihrem eigenen Konzept?
Die EU-Kommission hat Anfang Februar ein sehr konkretes Strategiepapier vorgelegt. Und es sieht zu Recht ein aktives Carbon-Management mit definierten Zielzahlen als Gesamtaufgabe der EU. Das ist auch richtig. Und im Kern halte ich den deutschen Strategieentwurf für durchaus kompatibel. Ja, wenn wir ihn jetzt nicht wieder durch politisierte Debatten verwässern und seiner Wirkung berauben. Deutschland kann sich im europäischen Kontext aus dieser Gesamtgemengelage nicht heraushalten.
Zum Schluss noch der Blick auf den BVEG und seine Mitglieder. Was tun denn die Unternehmen konkret? Schauen sie jetzt schon mit den Füßen, um endlich CO2 in Deutschland einzulagern?
Ich habe es Ihnen ja vorhin beschrieben, nicht? Also das notwendige Know-how für die CO2-Einlagerung ist natürlich vorhanden. Und das ist auch sehr wichtig für den Realismus hinter der Gesamtstrategie der Bundesregierung. Aber jetzt aus Perspektive unserer Unternehmen, wir kennen unsere Rolle bei der Carbon-Management-Strategie hier. Ja? Also die Öl- und Gasförderunternehmen sind im Endeffekt reine Enabler einer Carbon-Management-Strategie. Also wir ermöglichen die Umsetzung am Ende der Wertschöpfungskette, nämlich bei der Einlagerung oder Speicherung. Und natürlich beobachten wir die Entwicklung mit großer Neugierde. Aber lassen Sie mich das auch sagen. Andere Länder sind schneller, sind offener, sind pragmatischer und die in Deutschland tätige Öl- und Gasindustrie ist in hohem Maße international aktiv und vernetzt. Und die wartet hier nicht auf Deutschland und endlose politisierte Debatten, was nun gelten soll und was nicht, sondern diese Unternehmen agieren im Rahmen dessen, was sie politisch vorfinden. Und das ist jetzt keine Absage an Deutschland, natürlich nicht, aber es zeigt einfach, dass wir hier in Deutschland echt zu Potte kommen sollten. Ja, und dann wird selbstverständlich unsere Industrie das mittragen und auch mittreiben wollen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Erfahrung aus anderen Bereichen, dass Deutschland eben nicht schnell genug tatsächlich zu Potte kommt.
Vielen Dank, Herr Möhring. Ich glaube, die Bundesregierung hat jetzt einen ganz wichtigen politischen Schritt gemacht, den ihr vielen nicht zugetraut hätten. Jetzt müssen weitere folgen, damit dieses neue Instrument wirklich zur Dekarbonisierung beitragen kann. Wir müssen mutig bleiben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei waren. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.